Warum dieses Risiko eingehen? Ich meine, unnötig. Muss doch nicht sein. So verlierst du halt nur wertvolle Teampunkte jetzt wieder. Du hast gar keine Teampunkte geholt. Und dann hast du McLaren, die haben 1 und 2 geholt. Ferraris Anspruch für die Saison war es, um den Titel zu kämpfen, um beide im besten Fall. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit, über das Rennwochenende in China zu reden. Und Perke, ich sag's, wie es ist, einige Momente haben mich etwas überrascht. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ein bestimmter Fahrer bei einem bestimmten Team, was einen Energy-Drink herstellt, ich glaube, das ist ein Thema, darüber müssen wir heute nochmal reden.
Darüber reden wir auf jeden Fall, aber nicht als erstes, denke ich. Ich denke mal, erstmal rollen wir das Wochenende von vorne auf, guck mal drauf, was passiert ist. Ich würde erstmal generell sagen, das Wochenende hat mich ein bisschen enttäuscht. Klar, wir hatten manchmal ein paar überraschende Ergebnisse, besonders Sprint-Qualifying. Sprint war eine überraschende Ebene auf jeden Fall. Aber besonders, wenn ich auf den Rennsonntag gucke, abgeholt hat mich das Rennen nicht so. Also ich habe erwartet, das wird ein cooles Rennen irgendwie, aber es ist nichts Besonderes passiert, finde ich.
Ja, also beim Rennen gebe ich dir recht, es war jetzt nicht, also man kann es auf jeden Fall nicht mit Australien vergleichen. Ich glaube, da sind wir einfach zu verwöhnt gewesen vom Season Opener, weil der war ja wirklich, der ist wahrscheinlich jetzt schon eins der Highlights der Saison, was wahrscheinlich noch kommen wird. Es sei denn, wir kriegen jetzt auf einmal die krasseste Saison ever. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird Australien schon eine ziemlich gute Stecknummer gewesen sein. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch gerade so im Hinblick auf die vorherigen Sessions, wie zum Beispiel den Sprint, das Qualifying, das Sprint-Quali und so, da waren einfach mehr unerwartete Überraschungen drin und auch auf einmal Leute an Positionen, wie sie dann im Nachhinein vielleicht gar nicht sein sollten. Ich will jetzt noch nicht zu viel in das Thema Ferrari reingehen, aber du weißt, glaube ich, wo ich hinauf will. Und daher weiß ich, was du meinst mit, es fühlt sich einfach so ein bisschen mehr an für das eigentliche Rennen.
Ja, und dann können wir eigentlich zum Freitag gehen. Und zwar gut. Ja, gut, eigentlich können wir direkt hingehen, finde ich. Oder ja, hattest du noch ein Thema, was wir davor unbedingt besprechen müssen?
Nee, ich meine, zum Sonntag kommen wir dann noch mal wieder rum.
Zum Sonntag kommen wir noch mal. Deswegen, wir gehen zur zweiten Session des Wochenendes direkt, denn das war die erste Session des Wochenendes, die richtig gezählt hat, nämlich das Sprint-Qualifying. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, als sich ein Fahrer die Pole geholt hat, ein Ferrari-Fahrer, und nicht Charles Leclerc, sondern Lewis Hamilton, der sich die Pole fürs Sprintrennen holte. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und dahinter immer noch kein McLaren, dahinter Max Verstappen. Auch da habe ich nicht, also da habe ich überrascht geguckt, dass der erste McLaren auf 3 kommt, der zweite McLaren erst auf 6. Also da habe ich wirklich blöd geguckt, dumm aus der Wäsche geguckt, aber ich habe mich gefreut. Ich dachte mir, Hamilton auf Sprintpole, cool. Verstappen auf 2, cool. Der erste McLaren erst auf 3, das könnte ein richtig geiler Sprint werden. Der Sprint wurde auch ganz cool, sag ich mal. Aber das sind schon erste überraschende Ergebnisse gewesen, über die ich mich aber sehr gefreut habe.
Ja, ich glaube, für mich an dieser Stelle war mit Abstand das Verwunderlichste daran, nicht mal, dass der McLaren nicht so weit vorne war, sondern dass dieser Red Bull mit Max Verstappen so weit vorne war. Weil ich meine, jetzt, ich hatte es ja schon vorhin angesprochen, es gibt einen Fahrer bei diesem Team, über den wir sicherlich reden müssen, das ist Liam Lawson. Der steht einfach komplett hinten auf P20, da habe ich auch gleich noch einen schönen Fun-Fact für dich. Und dann hast du im Kontrast Max Verstappen, der einfach auf P2 steht mit einem Auto, was für mich nicht auf P2 gehört in den trockenen Verhältnissen, wenn man jetzt mal Australien rausnimmt.
Ja, auf jeden Fall gehört das nicht in die Top 2. Für mich ist der Red Bull gerade so, wie er ist. Also klar, wir wissen nicht, wo die wahre Pace wirklich liegt, weil wir haben einen Max Verstappen, der das Auto scheinbar sehr outperformt. Und wir haben einen Liam Lawson, der das Auto scheinbar sehr unterperformt. Deswegen ist das bei Red Bull so ein Raten in die graue Masse, wo das Auto wirklich ist von der Qualität. Ich für meinen Teil würde das Auto jetzt mal auf 4 einschätzen.
Würde ich das mitgehen.
Hinter McLaren, Ferrari und Mercedes einordnen. Aber dann doch vor dem Rest, weil manche sagen jetzt schon, der V-Cup ist eigentlich schneller als der Red Bull. So weit würde ich nicht gehen. Aber das Beste unter den Top 3 sehe ich den Red Bull nicht. Deswegen Verstappen schon sehr krass. Du hast es angesprochen, Lawson mal wieder auf 20 im Sprint-Qualifying. Schon wieder, jetzt mal die deutsche Brille kurz aufgesetzt, Hülkenberg schon wieder geschlagen worden vom Teamkollegen. Quasi die zweite Quali-Session, in der er das Nachsehen hatte. Aber ich glaube, da haben, ich weiß nicht, ob das beim ersten Rennen war oder jetzt beim zweiten in China, Sascha Roos und Ralf Schumacher haben da gefachsimpelt, woran es denn liegen könnte. Da war eine Sache, ein Punkt, der genannt wurde. Hülkenberg kennt andere Formel-1-Autos, der muss sich in der Formel 1 anpassen. Bortoleto, für ihn ist das jetzt das erste Mal in der Formel 1. Er steigt in das Auto und denkt sich, ja, das ist halt die Formel 1, so sind die Gegebenheiten hier. Passt, der muss sich quasi nur auf die Formel 1 einstellen. Hülkenberg von Team zu Team unterschiedlich einstellen. Ob das vielleicht ein Faktor ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, im richtigen Qualifying war ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, Hülkenberg dann doch vor Bortoleto. Ja, war er. Deswegen, mein Gott, Sprint-Qualifying dahinter passiert. Die V-Cups wieder gut performt im Sprint-Qualifying mit Tsunoda auf 8 und Albon auch wieder in SQ3 gewesen. Das war irgendwie so von der Qualität, so wie wir es auch in Australien gesehen haben. Jedenfalls am Freitag.
Also die V-Cups überraschen mich auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, dass man auf einmal dann doch so nah, ich sag mal, auch am Partnerteam Red Bull dran ist. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben vor Saison, als ich in Australien war, so ein bisschen ja an diesem einen Discord-Call um bei euch 4 Uhr nachts, bei mir 13 Uhr, haben wir ja auch kurz geredet. Da war ja auch so eigentlich mit das Argument, dass der V-Cup gefühlt durchaus mit das schlechteste Auto sein könnte, was es gibt. Und jetzt dann doch das Ganze so rumzudrehen, und ich meine, Hadja hat mehr, ich sag mal, der hat einen richtig, richtig guten Start gemacht, auch wenn Australien jetzt natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unglücklich war. Hadja hat einen richtig soliden Einstand gemacht, und im Gegensatz dazu hast du einen Tsunoda, der sowieso seine Arbeit gut erledigt, und dann im Gegensatz dazu hast du einen Liam Lawson im Red Bull, den man hochgezogen hat, den man vor Tsunoda da reingesetzt hat, was ich, Ich meine, ich konnte es irgendwo verstehen. Ich habe aber auch deinen Argumentpunkt verstanden, den du immer wieder gebracht hast, dass man halt im schlimmsten Fall genauso endet wie einen Gasly, wie einen Albon, und dass man deshalb einen Tsunoda reinsetzen sollte. Jetzt ist aber das Thema, und jetzt kommt der Fun-Fact, den ich vorhin schon angekündigt hatte, Perke. Erinnerst du dich noch an einen gewissen russischen Fahrer,
an den der
in der Saison 2021 bei Haas unterwegs war?
Sehr gut.
Ja. Jetzt schätzt doch mal, was seine durchschnittliche Qualifying Position innerhalb der ersten drei Rennen gewesen ist.
In den ersten drei Rennen?
Durchschnittliche Qualifying Position.
Wenn du mich so fragst, wird es nicht 20 gewesen sein. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus 20 gesagt, weil ich denke, Haas war sehr schlecht. Er wurde in meinem Kopf einfach gefühlt immer von Mick Schumacher geschlagen. Ich hätte 20 gesagt, wenn du das so fragst, wird das nicht stimmen, aber ich sag trotzdem 20.
Ja, also die ganz genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht mehr, aber es waren so um die 19,3 im Schnitt. 19,33, irgendwie sowas, den Dreh hat Nikita Mazepin geholt. Jetzt überleg mal, was wird Liam Lawson dann für eine durchschnittliche Qualifying-Performance haben innerhalb der ersten drei Qualifying-Ergebnisse? Dazu zählen wir jetzt einfach mal den Sprint, Perke.
Ja, boah. Das ist eine gute Frage. 20 und was hat er im ersten Rennen gehabt? Ist er auch Q1 ausgeschieden, aber ich weiß nicht, wo genau. Also ich denke mal 16, 17, da wird es knapper gewesen sein.
Also so eine von meinem haben, Wissensstand war es, wenn ich mich nicht komplett irre, P19. Und P19 würde
aufgemacht.
Dann nämlich auch übereinstimmen.
Aufgemacht. Es war P18.
Okay, dann war es P18, alles klar, dann passe ich das schnell an. Und Perke, dann sind wir nämlich bei einer durchschnittlichen Qualifying Position von auch 19,33. Und damit hast du.
Und das ist durchaus ja, besseres Auto als dem 21er Haas.
Slightly besser, ne?
Ja, also, kein
bisschen. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Also ist ja nur leicht besser, ist ja jetzt nicht meilenweit besser oder so, ist ja nur ganz, ganz leicht besser.
Ich würde trotzdem behaupten,
wenn der Teamkollege auf P2 steht, das ist ja unbeachtlich.
Er wird trotzdem ganz klar behaupten, dass Lawson ein besserer Fahrer als Nikita Mazepin ist. Das zeigt aber natürlich nur, dass ich erstmal mit meinem Argument vor der Saison recht hatte, dass man Lawson vielleicht nicht so direkt da reinschmeißen sollte und das ihm nicht gut tut. Aber. Boah, ich hab ein bisschen Angst im Lawson, weil die Gerüchte, die man hört, das geht ja fast schon in die Richtung nicht mal zu V-Cup, sondern direkt wieder komplett raus. Also.
Ja, das ist ja das aktuelle Thema, was wir ja jetzt haben. Und zwar, dass eben, wie du es gerade gesagt hast, Liam Lawson wirklich das komplette F1-Exit laut Gerüchteküche droht. Nämlich, dass man ihn nicht einfach tauschen will mit Yuki Tsunoda bei V-Cup. By the way, das geben wir vielleicht auch noch als kleinen Kontext raus. Ich hatte ja dir unter der Woche geschrieben gehabt, dass es mich nicht mal wundern würde, wenn man Liam Lawson sogar bei V-Carb lässt und Isaac Hadjar gleich mit, ja. mit Lawson tauschen würde. Du hast ja auch gesagt, es würde dich nicht wundern, weil es so ein Red Bull-Move irgendwie wäre und man Tsunoda eigentlich auch nach all dem gefühlt nicht mehr hochziehen kann, wirklich. Aber die Gerüchte gehen trotzdem aktuell dahin, dass man Yuki Tsunoda hochholt und dass man Liam Lawson nicht einfach zu V-Cup runtermoved, sondern wirklich komplett rausbootet aus der F1 und dafür Franco Colapinto zu V-Cup holt. Fände ich persönlich nicht richtig, weil es wäre, es ist, also das würde jedes Spektrum, was wir bis jetzt hatten in diesem Red Bull-Kosmos, überschreiten, dass man einen Fahrer nach 2 Rennen komplett rauskloppt. Und innerhalb dieser 2 Rennperke kannst du einfach nicht beurteilen, dass Liam Lawson auf einmal seinen Magic Touch verloren hat. Das geht nicht. Und der Mann hat seinen Magic Touch nicht verloren. Aber du kannst doch nicht wegen 2 Rennen einen Fahrer direkt so rausbooten, dass er gar nicht mehr fährt. Dann tausch ihn doch mit dem Tochterteam. Selbst Max ist ja der Meinung, dass Liam beim Tochterteam besser funktionieren würde.
Ja, das Problem bei Max Verstappen ist auch, er sagt, er will Tsunoda nicht im Red Bull sitzen. Ich kann gleich noch mal im Red Bull haben. Ich kann gleich noch mal sagen, warum. Es soll nicht erst irgendwann passieren, sondern direkt in Japan. Und Japan ist das nächste Rennen, das wir haben. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt jeden Tag eine Entscheidung bekommen könnten, dass Lawson raus ist und Tsunoda hochrutscht. Jetzt sage ich, warum Max Verstappen Yuki Tsunoda nicht im Red Bull haben will. Nicht, weil er jetzt befürchtet, Yuki Tsunoda wäre eine krasse Konkurrenz für ihn, sondern weil er selbst wohl sagt, ey, ich habe Angst, dass das Yukis Karriere schadet, wenn er in den Red Bull geht, weil er in dem V-Cup so gut performt. Und Max Verstappen selbst sagt, der Red Bull zurzeit ist ein so unfassbar schwierig zu fahrendes Auto, dass er sich Sorgen um Yuki Tsunodas Karriere machen würde, wenn man das jetzt tauschen würde. Das heißt, Max Verstappen hat sich dagegen ausgesprochen, dass man Yuki Tsunoda hochholt und Lawson mit ihm austauscht. Aber bei Red Bull weiß man, da kann alles passieren. Und wenn jetzt schon gesagt wird, man hat Dr. Helmut Marko in der Alpine Facility gesehen in China, und wenn der da schon ist, dann wird er da mit Leuten über Franco Colapinto gesprochen haben, weil warum sollte er sonst in der Alpine Facility sein? Das geht schon alles gerade sehr in eine Richtung. Da gab es jetzt auch von Tsunoda, von Lawson Kommentare schon zu. Tsunoda hat gesagt, in Japan im Red Bull, ja Mann, ich fühle mich bereit, das Auto ist schneller als der V-Cup, setzt mich da rein. Lawson hat gesagt, ja, mir ist egal, was Tsunoda sagt. Ich habe ihn in den Junior-Kategorien geschlagen. Mir ist egal, was er redet, quasi. Das heißt, immer in abseits der Strecke zeigt sich Lawson kampflustig, sag ich mal, wenn schon nicht auf der Strecke, dann immerhin abseits. Aber das wird ein Thema sein, was sehr spannend wird. Immerhin scheint es jetzt aus der Welt geschafft zu sein, dass Hadjar direkt hochkommt, weil das wäre eindeutig der falsche Schritt.
Aber hätte mich aber auch nicht verwundert, wenn ich
ehrlich bin. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, weil nach dem China-Sprint hat Herr Dr. Helmut Marko natürlich direkt zu Sky Deutschland gesagt, Hadjar beeindruckt ihn und da alle Alarmglocken sind dabei angegangen, als er das gesagt hat. Aber es scheint wirklich so, was man auch von den Medien hört, also es scheint wahrscheinlicher, dass Yuki Tsunoda nächstes Rennen im Red Bull sitzen wird, als dass Lawson nächstes Rennen im Red Bull sitzen wird. Und das finde ich heavy nach 2 Rennen.
Ja, und das regt mich auch ein klein wenig auf, wenn ich ganz ehrlich bin, weil du lässt einen Sergio Perez Rennen nach Rennen,
naja,
Rennen
so schlecht nach Rennen, war Perez Rennen jetzt auch
weiterfahren.
Nicht. Das muss man sagen, Perez wurde nicht immer Letzter.
Das ist richtig, aber wenn man es mal über die gesamte Saison betrachtet, war diese Leistung von Perez mindestens 5-6 Mal an dem Punkt, wo man gesagt haben müsste, er muss weg. Und man hat es nicht gemacht und man hat ihn jedes Mal ins nächste Rennen mitgetragen. Dann hast du auf einmal mit ihm nochmal verlängert, weil es mal für 3 Rennen gut lief. Und jetzt checke ich die Logik dahinter nicht. Du holst Liam Lawson und zahlst Perez aus seinem Vertrag raus, um Liam Lawson nach 2 Rennen rauszuschmeißen. I mean, es ist klar, dass Red Bull eh schon lächerlich mit dieser ganzen Fahrerkombination in der Presse dasteht. Aber das wäre ja wohl der Super-GAU. Also du holst einen Fahrer, gibst irre viel Geld aus, um deinen eigentlichen Fahrer rauszuschmeißen, packst den Ersatz rein und nach 2 Rennen, weil es mal die ersten 2 Rennen nicht lief, wo du beim anderen Fahrer jahrelang die Scheiße mitgemacht hast, klopfst du den Fahrer raus und holst den nächsten, der wahrscheinlich in einem halben Jahr auch wieder weg ist.
Ich hoffe nicht, dass Yuki dann in einem halben Jahr weg ist. Ich hoffe, Yuki performt.
Das Ding ist, ich gehe davon aus, dass Yuki besser performen wird als Lawson. Ich kann ja aber ehrlich nicht garantieren, ob die Leistungen konstant bleiben und ob das nicht auch irgendwann so ein Thema wird, ne?
Ich sag dir, wie es ist, wenn ich jetzt, ich versetze mich mal in die Lage von Yuki Tsunodas Berater. Ich würde ihm sagen, selbst wenn er sagt, ich will in den Red Bull, alles, was ich tun würde, würde darauf zielen, es zu verhindern, dass er zu Red Bull hochgeht. Weil bei V-Cup, das Team kennt er, das Auto kennt er in- und auswendig, er weiß, wie alles funktioniert, er performt unfassbar gut in diesem V-Cup. Ich habe Angst, wie es Max Verstappen auch hat, dass Yuki Tsunoda sich damit alles zerstört, weil durch diesen Podcast, den wir hier machen, wurde ich mehr und mehr zum Yuki Tsunoda-Fan, weil ich war nie Yuki Tsunoda-Fan vor diesem Podcast und dann musste ich hier Woche für Woche sitzen und Yuki Tsunoda verteidigen, dass irgendwie irgendwas bei mir Klick gemacht hat und ich Yuki Tsunoda mittlerweile so sehr mag, dass er einer meiner Lieblingsfahrer geworden ist und ich möchte nicht, dass er seine Karriere jetzt da zerstört, indem er zu Red Bull hochgeht. Vielleicht ein bisschen besser als Lawson, performt mal hier Punkte einfährt, da Punkte einfährt, aber ich gehe davon aus, dass Yuki Tsunoda auch nicht so performen würde, wie sich Red Bull das wünschen würde, weil Yuki Tsunoda ist all in all kein Top-Top-Top-Fahrer und mit was anderem ist Red Bull halt einfach nicht zufrieden. Da ist man einfach nicht realistisch genug, glaube ich, auch in der Wahrnehmung zu sehen. Man ist aktuell einfach hinter McLaren, hinter Ferrari, hinter Mercedes. Ich glaube, den Realismus hat man bei Red Bull leider nicht. Und man erwartet da jetzt von einem Fahrer, jetzt nicht auf einem Niveau von Max Verstappen zu sein, aber immerhin mal in Schlagdistanz zu sein. Und das kann ja in Yuki Tsunoda wahrscheinlich auch nicht liefern. Deswegen habe ich Angst um Yuki Tsunoda. Lawson ist ja, ganz ehrlich, überleg mal, Lawson bleibt vielleicht noch in Japan da und performt da immer noch so, dann ist er spätestens nach Japan
raus. Ja, dann ist er raus. Japan, das ist eigentlich auch krank. Wir haben vor der Saison darüber geredet, dass wir Duan wahrscheinlich verlieren werden als allerersten. Jetzt sind wir noch nicht mal im dritten Rennen und reden schon darüber, dass Lawson wahrscheinlich gleich weg ist. Aber Perke, lass uns mal lieber auf diesen Punkt zurückkommen, den wir schon angesprochen hatten. Man hat Dr. Helmut Marko in der Alpine Facility gesehen und jetzt lass uns mal ein bisschen darüber reden, ob dieser Call oder die Idee, die man da hat, mit einem Franco Colapinto vielleicht sogar Sinn ergeben könnte. Weil, ich sag's mal so, die Karriere von Colapinto kannst du nicht zerstören. Der Mann ist auf einem 5-Jahres-Vertrag bei Alpine, selbst wenn der so beschissen performt bei Red Bull, der steht immer noch da und hat Flavio Briatore hinter sich, weil er denkt, der Mann wird das neue Talent des, keine Ahnung, Jahrzehnts. Und selbst wenn, wie gesagt, Colapinto nicht performt, ist es ja immer noch Erfahrung, die er sammelt, weil er immerhin Zeit auf der Strecke verbringt. Und ganz ehrlich, Red Bull kann Colapinto ja auch am Ende des Tages komplett egal sein, weil seine Family in dem Sinne ist ja dann bei Alpine. Und für Red Bull wäre es eigentlich ein smarter Move, weil du holst jemanden hoch, wenn er nicht funktioniert, klopfst ihn halt weg. Mein Gott, ist nicht dein Fahrer.
Was ist denn? Ja, also wenn wir über ein Leihgeschäft reden, ja auf jeden Fall. Kann auch, keine Ahnung, dass die einen Swap-Deal anbieten. Ey, ihr wollt du ein eh loswerden, dann nehmt für den Rest der Saison Lawson. Wir nehmen Colapinto, gucken wir mal, wie es passiert. Bei Red Bull so unverantwortlich und so schlechte Entscheidungen, wie die treffen, würde mich am Ende gar nicht wundern, wenn die unfassbar viel Asche in die Hand nehmen und einfach sagen, einfach Eier auf den Tisch hauen und sagen, hier, Colapinto, komm fest. Und ganz ehrlich, bei Red Bull würde mich nicht mal das wundern, auch wenn es dämlich wäre, natürlich jemanden aus dem 5-Jahres-Vertrag zu kaufen. Das ist arschteuer. Das kann sich eigentlich
kein normales Team leisten. Und dann 5 Rennen später wieder gefloppt ist, nach dem Motto.
Na, ich sag mal, ein Swap-Deal zwischen Lawson und Colapinto, wenn gesagt wird, Lawson bekommt dann diesen Sitz bei Alpine, fände ich auch Quatsch. Also ich sag mal so, fände ich auch Quatsch, aber fände ich besser, weil Lawson dann immerhin in der Formel 1 wäre noch und man Lawson nicht nach 2 Rennen rauskloppt. Aber ich bin eher Fan davon, Lawson die nächsten 3 Rennen zu geben. Weil eigentlich kannst du nach Japan, also mindestens die nächsten 3, eigentlich gibt ihm mindestens eine halbe Saison. Der ist ein junger Fahrer, der ist eine Handvoll Rennen gefahren in der Formel 1. Nach 2 Rennen kannst du das erstmal noch nicht beurteilen. Wenn selbst ein Max Verstappen sagt, das Auto ist unfassbar schwer zu fahren dieses Jahr. Und wenn du vor Japan nicht wechselst, kannst du nach Japan nicht wechseln, weil dann steht ein Triple-Header an. Dann ist die Zeit eigentlich so knapp, dass das eigentlich auch schon wieder unverantwortlich wäre, dazwischen drin zu wechseln, weil nach Japan sind wir direkt in Bahrain, dann sind wir direkt in Jeddah. Eigentlich auch unverantwortlich, aber ist halt Red Bull. Also würde ich auch nicht ausschließen, einmal mitten im Triple-Header zu tauschen. Red Bull kann nichts richtig machen. Ich würde Lawson im Auto lassen. sage ich, wie es ist. Ich würde Lawson da lassen.
Ja, da bist du auch schon bei meiner Meinung ehrlicherweise angekommen, weil ich bleib einfach bei dem Grundsatz. Wenn du einen Perez aus seinem Vertrag rauskaufst und dann schon die Eier hast, nicht einen Tsunoda da reinzusetzen, sondern einen Lawson, der weniger Erfahrung hat und sagst, der ist unser Mann, dann hab wenigstens auch die Eier zu sagen, okay, die ersten zwei Wochenenden liefen jetzt nicht gerade gut, aber gib dem Mann doch wenigstens mal eine halbe oder eine ganze Saison Zeit. Ja, ihr werdet eh nicht Weltmeister, so be it. Aber das Ding ist, wenn du sagst, du holst den da rein als Ersatz für Perez, natürlich wird der nicht sofort auf einem Level von Verstappen sein. Aber dann musst du doch auch mal das Rückgrat haben von Red Bulls Seiten aus und einfach zu deiner Entscheidung stehen und dem Mann auch die Zeit geben. Das ist das, was wir seit Jahren sagen, was man bei einem Albon, was man bei einem Gasly gesehen hat. Natürlich läuft es nicht, weil du schiebst ja selbst aus dem eigenen Team die Messer immer weiter in den Rücken und schürst ja eigentlich nur diese ganze Unruhe, weil du halt selbst diese Spekulation teilweise anfeuerst, Dr. Helmut Marko.
Problem ist, Red Bull lernt nicht draus, weil sie immer wieder Alternativen finden. Sie hatten immer wieder eine neue, junge Alternative, die man einfach reinwerfen konnte. Man hatte.
Ja, und die wird auch wieder rausgeschmissen danach.
Richtig, aber deswegen lernt man nicht daraus, weil man immer die Alternative hat. Man hatte Gasly, man hatte Albon. Ja, klar, dann kam Perez als Übergangs Option, aber man hatte immer Lawson im Hintergrund. Jetzt hat man Hadjar, der nachkommt. Dann hat man Arvid Lindblad, der nachkommt, der ein unfassbares Talent ist. Bei Red Bull ist das so, dass man Luxus hat von Talenten, weil der eigene Talentpool wirklich gut ist. Ich meine, Gasly, sehr guter Formel-1-Fahrer. Albon, sehr guter Formel-1-Fahrer. Lawson hat gezeigt, dass er es kann bei V-Carb. Tsunoda, wirklich guter Formel-1-Fahrer mittlerweile. Hadjar, ist promising,
auf besten Wegen, guter zu werden.
Ist vielversprechend auf jeden Fall. Arvid Lindblad in den Junior-Kategorien macht seinen Job richtig gut. Ich glaube, dass deswegen denkt man bei Red Bull, ja, wenn ich einen rauswerfe, wenn es bei einem nicht klappt, der nächste kommt schon. Irgendwann wird der Moment kommen, wo die Talente nicht mehr so groß sein werden und wo Red Bull damit mit dem Denken auf die Fresse fliegt. Aber solange man diese Talente hat, und die immer wieder nachkommen, wird sich bei Red Bull kein Denken ändern. Spätestens, wahrscheinlich erst, wenn Max Verstappen weg ist, ein bisschen. Und es könnte auch früher als später eher passieren, vielleicht schon nächstes Jahr. Aber dieses Denken, solange junge Talente irgendwie nachkommen, wird sich bei Red Bull, was diesen zweiten Sitz angeht, nichts ändern. Der Meinung bin ich. Man muss mal richtig schlechte Jahre haben in den Junior-Kategorien, um irgendwie mal wieder klarzukommen. Und ich wünsche keinem Juniorfahrer, dass es nicht klappt, aber es muss, für Red Bull muss es passieren, dass einfach mal die Juniorfahrer gar nicht performen, richtig schlecht sind schon in den Junior-Kategorien, weil man dann erst weiß, ey, hier muss sich was ändern.
Ja, aber das Problem ist, bei dem, ich sag jetzt mal, Gedankenweg, dass es in den Junior-Kategorien schlecht ist, naja, dann schmeißt du die halt raus aus deiner Akademie und verpflichtest halt die Guten. Du hast einen Geldpool hinter dir, der fast unbegrenzt ist. Und du kannst natürlich eben Red Bull als Top-Team und Perspektive für die Zukunft anbieten. Ich meine, sagen wir es mal jetzt so angenommen, keine Ahnung, Paul Aaron ist Alpine, wenn ich mich nicht irre, ne?
Jawohl.
Genau so. Dann sagst du dem halt, okay, naja, pass auf, wir haben hier eine richtig schöne Stange Geld für dich und wir bieten dir das Potenzial von einem Red Bull-Sitz an. Bruder, wenn du jetzt in der Lage von Paul Aaron wärst.
Ja, sofort würde ich das machen, klar.
Natürlich würdest du das machen. Das ist das Gegenargument, was ich meine. Du kannst halt auch einfach sagen, jo, der performt nicht, tschüss, schön war's, Unterstützung bei dir hört auf und wir verpflichten dich, geben dir noch ein schönes Handgeld dazu und geben dir halt die Perspektive von einem Red Bull-Sitz im besten Fall. Und wenn du halt nichts wirst, ja, dann kloppen wir dich raus, das machen wir mit allen weiteren genauso.
So, dann, wenn das der Ansatz ist, den Red Bull dann wählt, dann sage ich, irgendwann ganz ehrlich, ganz oben muss sich was ändern. Da müssen einfach die führenden Leute im Formel-1-Team rausgeworfen werden. Es reicht nicht nur, wenn du immer ein gutes Auto baust. Das hat jetzt lange gereicht, weil man sich auf Max Verstappen verlassen hat, weil man Max Verstappen hat, der offensichtlich der beste Fahrer in dieser Rennserie ist. Man wird aber sehen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn ein Max Verstappen nicht mehr da ist. Und es müssen einfach die ganz oben raus. Die ganz oben, die seit Jahren jede Entscheidung verkacken, die müssen raus, wenn das Team langfristig auch ohne einen Max Verstappen erfolgreich sein will. Wenn Horner, Marco und so weiter, wie sie alle heißen, bleiben. Wenn Max Verstappen weg ist, dann wird das Team nicht weiter so erfolgreich sein, wie es die letzten Jahre, ich würde schon fast sagen Jahrzehnte war.
Ja, also es muss auf jeden Fall was passieren, aber wiederum, Perke, das sagen wir auch schon seit x Jahren.
Und ich meine, seit der Podcast existiert, sagen wir das.
Ja, gut, und selbst davor haben wir es ja schon im Privaten gesagt. Also, ja, es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Das ist halt, es muss, aber es wird wahrscheinlich nie passieren. Das ist halt leider so. Naja, gut. Kommen wir vom Freitag, den wir jetzt wirklich ein bisschen sehr weit ausgeführt hatten und ein bisschen vorgegriffen hatten, vielleicht nochmal auf den Samstag zu sprechen. Ich sag gleich vorab, ich habe es natürlich vergessen, in Kicktipp zu tippen, aber der Sprint, Perke. Interessant war für mich das Beste der beiden Rennen oder das Bessere der beiden Rennen. Hat ehrlicherweise sehr entertained, fand ich.
Ja, sehe ich genauso. Der Sprint war auf jeden Fall mehr entertainend als das Rennen, einfach weil man andere Konstellationen an der Spitze hatte. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon so langsam müde werde von McLaren, aber ich sag mal, man hat es ja am Ende der letzten Saison schon gesehen als bestes Auto, auch wenn dann Max Verstappen immer noch mal mit rumgezickt hat um den Sieg. Rumgezickt ist ein voll schlechtes Wort dafür, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es war auf jeden Fall erfrischend zu sehen, dass dann Ferrari ganz vorne mitfährt. Ein Ferrari von Lewis Hamilton war sehr cool, der dann wirklich zeitweise kämpfen musste um den Sieg. Ja, Lewis Hamilton hat gewonnen, jetzt sei es einfach. Lange vor Max Verstappen gewesen. Max Verstappen hat sich dann hinter ihm die Reifen kaputt gemacht oder am Ende noch von Piastri geschluckt. Lewis Hamilton hat wohl danach selbst gesagt, ich habe das Interview jetzt nicht gesehen, deswegen, ich habe nur Textausschnitte gesehen, dass er wohl Max Verstappen mit Absicht hat näher rankommen lassen, damit er sich die Reifen kaputt macht und später nicht nochmal angreifen kann. Das ist dann natürlich die Abgezocktheit von einem siebenfachen Weltmeister. War auf jeden Fall schön zu sehen, dass er auch da ist, dass er in der Saison voll da ist, dass er es kann. Na, dann wird ein Piastri Zweiter, Norris nur Achter. Das ist schon mal der erste klassische Norris gewesen, mal wieder ein etwas schwächeres Ding, aber auf Dauer wird er auch richtig krass sein. Aber da hatten wir auch immer noch coole Ergebnisse. So ein Yuki Tsunoda auf 6, wie cool. Also Yuki Tsunoda weit vorne sehen, das freut mich immer wieder. Ja, Piastri auf 2, was Verstappen da anstellt mit dem Auto, ist unfassbar, dass er das Auto auf 3 stellen kann. Und das war wirklich ein schönes Rennen, das Spaß gemacht hat zum Zugucken.
Das definitiv. Was ich grundsätzlich als Fazit von diesem Wochenende so mitnehme, dieses Wochenende, Chapeau an Oscar Piastri. Der Mann war dieses Wochenende auf einer unfassbaren Welle, von der auch nicht mehr runter ist. Von vorne bis hinten eigentlich durchgehend solide gewesen. Im Sprint super gefahren. Der McLaren hatte, fand ich, so ein bisschen Schwierigkeiten, so im Sprint so zu folgen. So hat es teilweise gewirkt. Das ist so auch so, also, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck gewesen. Es ist so ein bisschen mehr, als wäre der McLaren so ein Auto, was auch so ähnlich wie der Mercedes damals, so 2018, 19, so eher gut ist im Vorausfahren, nicht so im Hinterherfahren. Daher war das vielleicht so ein bisschen auch verfälscht im Sprint. Aber ich meine, spätestens im eigentlichen Rennen hat man gesehen, dass es bei Piastri super lief. Und ja, wäre das ja bittere Wochenende in Australien nicht gewesen, dann hätten wir Piastri vielleicht jetzt an P2 oder vielleicht sogar als Championship-Leader. Aber ich glaube, dieses Wochenende war von Piastri auch in Richtung Norris nochmal eine deutliche Ansage, dass der WM-Traum für Norris nicht so einfach werden wird, wie er sich es vielleicht vorgestellt hat. Und dass Piastri wirklich hier ist, um einen ernsthaftigen Kampf zu liefern.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, den werden wir auch bekommen. Ich glaube wirklich, das wird ein Zweikampf zwischen den beiden McLaren-Fahrern. Am Ende liegt es an McLaren selbst als Team, inwieweit man das zulässt, dass die beiden wirklich lang drum kämpfen. Und es kommt halt darauf an, wer am Ende weniger Fehler macht. Weil man sieht es jetzt schon bei McLaren, es war in Australien erst so, es war jetzt in China so, dass man gesagt hat, ey, wir bringen das einfach so als 1-2-Finish. Wir bringen das so ins Ziel, das ist jetzt keine Not zu kämpfen. Deswegen wird es auch darauf ankommen, wer das Qualifying besser hinbekommt. Meistens, wenn man das so weitermacht, diese Politik. Irgendwann in der entscheidenden Phase kann man diese Politik nicht mehr fahren, weil dann am Ende wird ein Fahrer sagen, ey, ihr nehmt mich hier meinen WM-Titel weg, das geht nicht so. Also man kann das nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Politik so fahren. Da bin ich sehr gespannt, wie das Team das managen wird, weil ich glaube, das könnte noch richtig hitzig werden. Noch verstehen sie sich super, weil es war erst das zweite Rennen der Saison. Ich weiß noch, im Cooldown-Room, als dann nachdem Piastri das Rennen gewonnen hat, Norris Zweiter wurde, wie sie da so getan haben, wie, weißt du noch, als Rosberg zu Hamilton seine Kappe da geworfen hat, da hat Piastri mit seiner Flasche so getan, oder dann ein paar Kommentare von Norris zu Piastri mit Multi 21 Oscar. So, das fand ich schon witzig, die machen sich dann noch einen Spaß draus. Aber ich glaube, am Ende der Saison, wenn es wirklich, wenn die beide das Niveau halten und es erstmal Multi 21 voll disrespectful, wenn man bedenkt, wer Oscar Piastris Manager ist, nämlich
Mark. Ich wollte es gerade sagen,
aber ich glaube, wenn das Duell dann wirklich in die entscheidende Phase geht und die immer noch so ungefähr auf einem Niveau performen, dann könnte das auch, also in die Öffentlichkeit wird das nicht krachen, dafür sind das, glaube ich, nicht die zwei Charaktere, die es öffentlich krachen lassen, aber ich glaube, hinter den Kulissen wird es dann schon das ein oder andere Mal abgehen. Man wird davon versuchen, so wenig wie möglich in die Öffentlichkeit dringen zu lassen, weil so jemand ist eigentlich Lando Norris nicht, so einer ist Oscar Piastri erst recht nicht, der jetzt richtig Beef nach draußen tragen muss. Aber da bin ich sehr gespannt. Ja, ich weiß nicht,
das Alpine-Ding. Also früher, Piastri schätze ich nicht so ein. Aber Norris, finde ich, hat man schon teilweise, gerade auch so, wenn du jetzt an die letzte Saison denkst, zum Ende hin, wo dann Verstappen auch wieder ein bisschen härter gefahren ist. Oder auch wenn ich an Österreich zurückdenke, da hat Norris sich schon nicht zurückgehalten mit seinen Kommentaren. Und auch dann, als in Brasilien dann das ganze Drama losging, wo dann Norris, ich weiß gar nicht mehr genau, wie exakt die Wortwahl war, aber so nach dem Motto, na, wir sind keine Freunde oder irgendwas. Und das ja dann auch so zum Mediendrama gesorgt hat, das wurde ja im Nachhinein alles aufgeklärt und wieder, ich sag mal, entschärft. Aber
ja, gut.
Mal gucken, ob da nicht noch was kommt.
Aber da bin ich sehr gespannt, wirklich, wie McLaren das handhaben wird, wenn da wirklich zwei Fahrer bis zum Ende um die WM kämpfen. Weil, wie gesagt, bis zum Ende kannst du nicht sagen, wir fahren das so als One-Two-Finish, als Doppelsieg ins Ziel. Kannst du ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Weil wenn Norris dann vorne ist, dann sagt ein Piastri, ihr nehmt mir hier meine WM weg. Andersrum würde es Norris sagen, ihr nehmt mir hier meine WM weg. Also, ich glaube, die werden bis zum Ende kämpfen. Am Ende wird es halt drauf ankommen, wer mehr Fehler macht von beiden und wer häufiger voll da ist. Im Moment tue ich mich schwer, wirklich eine Prognose zu fällen. Am Ende sage ich immer noch, Norris ist Stand jetzt der etwas bessere Fahrer von beiden. Das würde ich immer noch sagen. Aber die Lücke ist nicht groß. Die Lücke ist nicht groß zwischen beiden und da muss nur mal Pech hinzukommen. Ein schlechtes Wochenende oder Pech wie, keine Ahnung, Hamilton in Malaysia 2016. Ist einfach ein Motorschaden, die WM entscheidet. Es kann alles passieren. Da bin ich unfassbar gespannt, wie das im Laufe der Saison wird und wie die Kräfteverhältnisse im Team sich shiften werden oder nicht shiften werden, ob man bis zum Ende sagt, Nummer 1 haben wir nicht, passt schon, lassen wir die unter sich entscheiden. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Ja, ich glaube, spannend wird es auf jeden Fall. Mal gucken, wie spannend und wie doll das ausartern wird dann vielleicht noch. Aber lass uns lieber mal auf eine Person kommen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und das sage ich bewusst so, weil dieser Mann macht tatsächlich sehr, sehr gute Leistungen, sehr, sehr gute Ergebnisse. Aber niemand kriegt so wirklich mit, weil auch die TV-Übertragung gefühlt ihn nie zeigt, weil er immer alleine fährt größtenteils. George Russell, der Mann, hat einen super Saisonstart hingelegt. Aber wirklich auftauchen auf Live-Broadcast oder sonst was tut er eigentlich nie.
Nee, weil er nie so in richtig großen Fights drin ist. Ich meine, die ersten zwei Rennen hat er jetzt auf dem Podium beendet. In beiden ersten Rennen Dritter geworden, im Sprint in China Vierter geworden. Der holt sich einfach seine Punkte da, wo er so holen muss. Der weiß, der muss nicht bei dem McLaren anstinken, diesen Steller. Ich hole mir einfach meine Punkte gegen den Rest. Und wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, ist George Russell jetzt der Fahrer in der Formel 1 mit der längsten Streak, was Q3 angeht. George Russell ist jetzt der Fahrer mit der längsten Streak, was Top 5 Finishes angeht. Also George Russell fährt richtig konstant schon seit Ende der letzten Saison. Und der macht sich, ist zurzeit Dritter in der Fahrer-WM. Nur hinter Lando Norris und Max Verstappen, der auch irgendwie Zweiter ist hier mit so einem schlechten Auto. Klar, wenn Piastri nicht Pech gehabt hätte oder nicht den Fehler gemacht hätte, in Australien wäre Piastri auch noch davon, aber ist er halt nicht.
Der kommt zurück.
Wie bitte?
Der kommt zurück. Der ist ja bald wieder da oben.
Klar, Oscar Piastri ist nur ein Punkt hinter George Russell, nur zwei hinter Verstappen. Das ist kein großer Vorsprung. Piastri ist nächstes Rennen vor beiden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber George Russell fährt richtig gut. Generell, Mercedes macht einen guten Job. Auch Antonelli schon 22 Punkte auf P5 nach zwei Rennwochenenden in der Fahrer-WM. Das ist richtig gut, was man bei Mercedes macht. Vorhin habe ich einen Artikel gelesen, dass man bei Mercedes auch WM-Hoffnungen nicht aufgibt, weil man
ja, sagt, das ist crazy.
Weil man sagt, man glaubt, man könnte besser entwickeln oder es gibt die Chance, dass man besser entwickelt in der Saison als McLaren und dass man dann bei McLaren aufschließt und vielleicht sogar überholt. Und solange Russell jetzt die Ergebnisse holt, wenn das Auto noch nicht so krass ist, dass man dann die WM-Hoffnungen nicht begraben möchte. Also klar, als Top-Team, dass du dann sagst, wir wollen die WM gewinnen, ist logisch. Das ist deine Aufgabe als Mercedes, um die WM mitzufahren. Wie realistisch es am Ende ist, dass sie es wirklich machen, sei mal dahingestellt. Ich finde es aber gut, dass die Öffentlichkeit, dass die öffentlich sagen, ey, wir haben Bock, hier ganz oben mitzufahren. Wir geben das hier nicht kampflos auf. Das finde ich trotzdem schön zu hören, auch wenn es jetzt mehr oder weniger realistisch ist.
Klar, am Ende muss es immer das Ziel sein, zu gewinnen. Ansonsten, was machst du in der Formel 1,
so sieht's wenn du
nicht da bist, um zu gewinnen? Aber naja, ein bisschen Realismus ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht ganz ja, schädlich, ja, kann man eigentlich so sagen. Aber naja, mal gucken. Ich halte es für unwahrscheinlich. Ich denke nicht, dass ja, da auch nur der leiseste Hauch einer Chance besteht. Das ist so, als würde Red Bull jetzt sagen, naja, wir machen uns noch Hoffnungen auf die Fahrer-WM oder die Konstrukteurs-WM. Beides halte ich für
tendenziell. Ich glaube, bei Red Bull wird man sich auch noch Hoffnungen auf die Fahrer-WM machen mit einem Max Verstappen im Auto. Solange
ja,
ein
Max Verstappen aber schon im Auto ordentlich sitzt, was liefern. Also.
Das auf jeden Fall, aber solange ein Max Verstappen in deinem Auto sitzt, hast du die Hoffnung, dass du Fahrer-Weltmeister wirst.
Ja, ist richtig, aber irgendwo muss man auch ein bisschen realistisch sein.
Ja klar, das Auto ist normalerweise zu schlecht für den WM-Titel. Da gebe ich dir auch komplett recht. Ich meine, wir beide haben auch vor der Saison gesagt, Max Verstappen wird nicht Weltmeister. Ich denke, wir beide werden jetzt auch sagen, Max Verstappen wird nicht Weltmeister. Aber als Team muss es dein Anspruch sein, mit dem besten Fahrer im Grid Weltmeister zu werden. Es wäre peinlich von Red Bull, wenn man den Anspruch nicht hätte. Aber das Auto hat man dieses Jahr einfach leider nicht. Wenn selbst ein Max Verstappen sagt, das Auto ist so schwer zu fahren, das ist eine richtige Challenge dieses Jahr, dann gute Nacht.
Ja, also dann läuft schon einiges schief. Aber naja, mal gucken. 2026 ist ja auch ein schönes Jahr, nicht wahr?
Oh, da freue ich mich drauf.
Gut, kommen wir zu einem weiteren Team. Ein Team, was, ich bin ganz ehrlich, mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht für den Anfang der Saison. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von Haas. Und ja, das Ergebnis, was sie jetzt haben, ist top, ist natürlich aber auch dadurch geschuldet, dass man von Leuten vor einem profitiert hat, die dann im Nachhinein disqualifiziert wurden. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ansonsten hat mich Haas ehrlicherweise ein klein wenig enttäuscht zum Saisonstart hin. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet nach dem guten Abschluss der letzten Saison, auch wie man sich da dann wirklich noch gefangen und gefunden hatte. Aber keine Frage, Top-Ergebnis jetzt in China, aber ein bisschen mehr würde ich mir dann doch irgendwie noch wünschen.
Du bist enttäuscht von Haas. Also, ja. Als du gesagt hast, hier ist ein Team, von dem ich enttäuscht bin, ich hab dumm geguckt, weil ich gesehen habe, was der nächste Punkt in unserer Liste ist und dachte mir, enttäuscht. Und dann sagst du wirklich, ich bin von Haas enttäuscht. Und ich dachte mir, von Haas enttäuscht. Klar, das Ergebnis, man profitiert von den anderen Teams, aber dass der Haas jetzt nicht das beste Auto sein wird oder nicht so ein krasses Auto sein wird, ich denke, das war vorher, klar, man hat mit Ocon richtig guten Fahrer, man hat mit Berman aber auch eben einen Rookie daneben. Ich weiß nicht, ich habe nicht viel von Haas erwartet. Ich mache mir gerade noch mal meine Way-to-Early-Predictions auf. Und hier habe ich Haas auf 8 gesehen von den Teams, also als drittschlechtestes Team. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht von Haas. Ich finde, die machen das richtig gut. Ich finde, das ist gerade über meinen Erwartungen, was Haas macht. Also nicht im ersten Rennen, aber im zweiten Rennwochenende auf jeden Fall.
Also das Ding ist halt, eben gerade nach diesem guten Abschluss war halt so meine Hoffnung für Haas, dass man es irgendwie hinbekommt, so ein bisschen mehr zum Front of Middlefield zu shiften. Wenn man vielleicht sogar da sich oben so ein bisschen drum beefen kann, dass man halt wirklich an dem Punkt ist, dass man sagt, man ist eventuell sogar Bester des Mittelfelds oder man kämpft wenigstens regelmäßig darum. Und da ist Haas für mich noch nicht. Und man hat einen guten Upwards-Trend gezeigt in der letzten Saison. Und gerade auch mit diesem neuen Fahrerduo, was man natürlich jetzt bekommen hat, mit einem Ocon, der wirklich viel Erfahrung mitbringt, der frisch reinkommt, mit einem Berman, der sich bewiesen hat im Haas, sowie im Ferrari damals. Ich hatte mir ein Ticken mehr erhofft. Vor allem auch Komatsu, der ja ein gutes erstes Einstandsjahr hatte. Es ist erst das zweite Wochenende, keine Frage. Vielleicht greife ich jetzt auch hier ein bisschen zu weit vor, aber so ein Ticken mehr hätte ich mir von Haas schon gewünscht. Da hast du halt dann im Gegenschluss zum Beispiel Williams. Die übertreffen alle Erwartungen, die ich an Williams hatte.
Ja, Williams übertrifft auf jeden Fall die Erwartungen. Auch wenn man da auch bei den Testfahrten sagen konnte, boah, gut, aber jetzt, wo sie jetzt nach zwei Rennen stehen, ist schon krass. Bei Haas, die sind Sechster, na gut, es sind auch erst zwei Rennen, das muss man immer sagen dazu. Aber die stehen, auch wenn man profitiert hat hier von anderen Teams, stehen sie mit 14 Punkten auf Platz 6 in der Konstrukteurs-WM. Vor Sauber, vor Vicarb, vor Alpine, vor Aston Martin. Also das übertrifft schon meine Erwartung, dass sie vor Aston Martin, vor Alpine dastehen.
Kann ich kurz zwischengrätschen?
Jawohl.
Sorry, ist mir bloß gerade eingefallen. Aston Martin, als du das Team gesagt hast, ich check diesen Aston Martin nicht.
Ja, ich auch.
Man hat keine hohen Erwartungen auf einmal gehabt. In den Testfahrten sah es aus, als wäre Aston Martin das zweit bis schlechteste Team. Und dann kommt aber auch im Qualifying so ein Fernando Alonso teilweise um die Ecke und setzt das Auto auf einmal auf P1 oder 2 im zweiten Qualifying. Und auch im Rennen haut er dann einfach mal so ein paar Runden irgendwie raus, die richtig gut sind. Ich check dieses Auto nicht. Warum funktioniert es manchmal so toll und manchmal dann im nächsten Moment so gar nicht wieder? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eine Frage, die ich nachvollziehen kann, auf jeden Fall. Stand jetzt finde ich auch wild, dass Stroll in der Fahrer-WM über Alonso steht. Finde ich interessant, sage ich einfach mal. Ja,
Rookie halt, ne?
Dass Lance Stroll fährt solide erste zwei Rennen. Der steht mit 10 Punkten da, auf P8 in der Fahrer-WM. Das ist absolut solide, was ein Lance Stroll gerade hier fährt, das muss man sagen. Aber um noch mal zu Haas zurückzukommen, weil ich Aston Martin genauso wenig verstehen kann wie du, da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Haas finde ich super. Haas finde ich super dieses Jahr. Das ist mehr, als ich von ihnen erwartet habe, dass ein Behrmann jetzt nach zwei Rennen 4 Punkte gesammelt hat. Super, ein Ocon hat jetzt schon 10 Punkte gesammelt. Man steht nicht schlecht da in der Konstrukteurs-WM. Ich finde, Haas macht einen sehr, sehr guten Job dieses Jahr.
Ja. Gut. Wir können ja mal gucken, wie sich es über die nächsten Wochenenden noch so weiterentwickelt. Wer weiß, vielleicht werden meine Erwartungen ja noch erfüllt. Vielleicht sind sie auch ein bisschen hoch angesetzt, aber wie gesagt, ich bin eigentlich recht zuversichtlich jetzt ohne das Wissen aus den Testfahrten natürlich, da war ich ja gerade im Urlaub, so ein bisschen in die neue Saison reingegangen, hatte Haas diesen Upswing gerade noch so schön in Erinnerung irgendwie gehabt, hatte mir jetzt so gedacht, naja, wenn man alles richtig macht, dann kann es ja so weitergehen und so ganz geschafft hat man diesen Upswing noch nicht, aber ey, ich sag's so, wenn am Ende der Saison Haas, keine Ahnung, Fünfter auf einmal ist oder so oder Sechster, dann hat man am Ende der Saison wirklich dann das Ziel erreicht, was ich mir jetzt auch gewünscht hätte von Haas irgendwie so.
Na, ich meine, P5, da bist du ja nicht weit weg. Ocon wurde in China Fünfter. Klar, mit Hilfe.
Das ist richtig.
Von dem Team, worüber wir jetzt reden werden, aber Ocon wurde Fünfter. Und zwar durch Hilfe von den Ferraris natürlich. Dein Herzschmerz, du fasst ja gerade schon wieder auf die Brust hier, der Herzschmerz ist groß, denn Hamilton und Leclerc sind ein ordentliches Rennen gefahren, jetzt nicht krass, die sind jetzt nicht um Sieg mitgefahren oder sowas, wo man vielleicht Hoffnung hatte nach dem Sprint, wo Hamilton das gewonnen hat, wo man dachte, boah, vielleicht wird das ja ein richtig geiles Rennen. Es war ein okayes Rennen. Es war so ein Rennen, wo jetzt nichts Spektakuläres bei Ferrari passiert ist, außer dass man sich vielleicht ganz früh berührt hat gegenseitig und Leclerc deswegen Frontflügelschaden hatte, womit er sehr gut klargekommen ist, muss man mal sagen. Was Leclerc ohne Frontflügel oder mit Frontflügelschaden gezeigt hat, aller Ehrenwert. Ja. Das ist wirklich stark gewesen. Nur um dann ins Ziel zu kommen und danach gesagt zu bekommen, zählt nicht, was ihr hier gemacht habt. Ihr werdet einfach beide disqualifiziert. Und nicht nur und die beiden. Und
weil es so schön ist, hauen wir Gasly noch mit rein.
Ja, Gasly wurde auch disqualifiziert. Leclerc und Gasly beide aus dem gleichen Grund, nämlich, dass das Auto zu leicht war am Ende nach den Messungen. Da hat man gesagt, ey, wir haben One-Stopper probiert. Es war dann sehr viel Abrieb. So, dann wurden die Reifen halt leicht. Das war blöd. Ich weiß nicht, wie das noch passieren kann, nachdem das letztes Jahr in Spa schon einigen passiert ist, unter anderem den Rennsieger George Russell. Seitdem spätestens müsste man das ja wirklich auf dem Schirm haben, dass das bei einem One-Stopper passieren kann. Also, und Hamilton wurde halt auch disqualifiziert aus anderen Gründen. Das finde ich schon, dass beide Ferraris disqualifiziert werden, finde ich faszinierend. Und also es ist halt klar, dass es bei Ferrari passieren muss. Wenn es bei irgendeinem Team passiert, dann war es klar, dass es bei Ferrari passieren würde. Aber finde ich dann doch schon faszinierend.
Ja, es ist halt, es kommt ja noch dazu, diese Unterplatte, die an dem Boden ist, unten dran, die war halt auch komplett abgenutzt. Und das ist halt auch so wieder das Thema. Das ist nämlich genau das, was du in Spa damals hattest. Als Russell war es ja, glaube ich, der damals disqualifiziert wurde. Das ist genau das gleiche Thema. Diese Platte hat sich zu doll abgenutzt durch das ganze Aufsetzen. Und es ist halt, die haben nicht aus ihren Fehlern gelernt. Klar war es Mercedes damals, aber trotzdem. Warum dieses Risiko eingehen? Ich meine, unnötig. Muss doch nicht sein. So verlierst du halt nur wertvolle Teampunkte jetzt wieder. Du hast gar keine Teampunkte geholt. Und dann hast du McLaren, die haben 1 und 2 geholt. Ferraris Anspruch für die Saison war es, um den Titel zu kämpfen, um beide im besten Fall. Und jetzt stehst du nach dem zweiten Rennen oder im zweiten Rennen auf einmal da, McLaren mit der maximalen Punkteanzahl. Und dann hast du auf einmal Ferrari, die im Hauptrennen nicht einen Punkt geholt haben.
Tja, das ist verrückt. Und was für Leute da deswegen auf was für Plätzen stehen, finde ich auch faszinierend. Jetzt hast du da wirklich im Endergebnis stehen Ocon auf 5, Albon auf 7, Behrmann auf 8, Stroll auf 9, Sainz auf 10. Das ist schon, wenn das so im Rennen einfach passiert wäre, dann wäre das so ein geiles Ergebnis geworden.
Williams und Haas Doppelpunkte.
Das ist wirklich faszinierend, was da am Ende so schwarz auf weiß dasteht. Und wenn man sich bedenkt, was Williams jetzt durch dieses Ergebnis auch für erste zwei Rennen hatte, Albon hat jetzt schon genauso viele Punkte wie letztes Jahr im kompletten Jahr.
Ja, ich sag's mal so, dein Call, ne? Dass Albon ja, um seinen Sitz kämpfen muss, ja, altert gut. Schlecht bis jetzt.
Gut. Williams, übergehe ich einfach mal den Kommentar. Williams hat jetzt auch schon genauso viele Punkte, wie man letztes Jahr am Ende der Saison hatte. Und das alles nach zwei Rennen. Also bei Williams, klar, gehört jetzt Glück mit dazu. Aber bei Williams macht man alles richtig.
Ja, und das ist schön. Das ist schön zu sehen. Ich mag dieses Team, ich mag den Fahrer, ich mag den Teamchef James Wallace. Es ist schön, Williams einfach erfolgreich zu sehen. Gefällt mir.
Da bin ich komplett bei dir. Das freut mich auch unfassbar. Gerade für Albon. Ich hoffe sehr, dass meine Prediction genauso schlecht bleibt über das restliche Jahr. Weil es ist ja bekannt, ich mag Albon unfassbar. Aber ich glaube, Sainz wird auch noch näher rankommen an Albon. Es wird nicht so sein, dass Albon jetzt in jedem Rennen und jedem Qualifying vor Sainz landen wird. Es wird nicht so sein, dass Albon jetzt Sainz komplett zerstören wird. Gehe ich jedenfalls nicht von aus. Ich denke, in 2-3 Rennen wird Sainz auch da sein, spätestens. Aber das ist ein Team, was sehr vielversprechend aussieht, weil selbst ohne Glück ist man in Australien in die Punkte gefahren. Jetzt ohne Glück hätte Albon auch noch einen Punkt geholt. Also, das sieht aus wie ein Team, das im Sommer oder im Winter, das ist ja keine Sommerpause in der Formel 1, da war ich kurz in Gedanken bei einem anderen Sport scheinbar. Im Winter hat man da alles richtig gemacht, scheinbar.
Ja. Und das ist gut. Das ist sehr gut und das ist schön und das freut uns zu sehen. So, ich habe es ja schon angedeutet vorhin. Ich habe es vergessen. Du hast es prophezeit vor dem Wochenende, dass ich es vergessen werde. Und in der Tat, ich habe es auch vergessen. Aber sei mir verziehen, ich war ein bisschen im Lernen und Arbeitsstress.
Ich habe es auch vergessen. Weil ich habe auch vergessen, wenn du das meinst.
Ich musste noch für meine wunderschöne Strafrechtsklausur, muss ich noch ein bisschen büffeln. Muss ich auch heute schön nach der Aufnahme hier noch ein paar Stunden, 5-6 Stunden noch mindestens klocken. Weil ansonsten, Perke, kracht's am Freitag in der Klausur. Deshalb muss ich mich, glaube ich, ein bisschen anhalten.
So sei es.
Nein, so sei es nicht. Ich will diese Klausur endlich hinter mir haben, diese Strafrechtsklausur. Oh, wenn ich daran auch denke, nee, es ist ja Grundrechte und alles. Oh,
ja, ist doch cool. Hört sich doch cool an.
Ja, nee, das hört sich nicht cool an. Obwohl Grundrechte klingt im Vergleich zu Staatsorganisationsrecht schon besser. Aber nun gut, so sei es. Wir wollen ja jetzt hier nicht einen Jura-Exkurs machen, wa?
Naja, bitte nicht.
Das musst du dir ja schon immer geben, wenn wir irgendwie unterwegs sind und ich dann anfange oder unser einer Kumpel dann anfängt, dann mit irgendwelchen Normen und Paragraphen los.
Wenn ich mal so viel über mein Studium reden würde, dann würdest du auch irgendwann denken, ey, halt doch mal deine Fresse, jetzt reicht doch.
Ja, so. Also
vielleicht fange ich damit jetzt einfach mal an, damit du weißt, was es ist. Ich rede jetzt einfach nur noch über mein Studium.
Nee, lass mal. Mir hat das schon mit Metaphysik und Höhlengleichnis und so hat mir das schon gereicht in Rechtsphilosophie und
das finde ich noch ein ziemlich einfaches Thema. Höhlengleichnis ist schon ziemlich. Höhlengleichnis ist cool.
Ja, und das fand ich schon langweilig.
Ja, das Höhlengleichnis ist schon cool.
Ja.
Aber nun gut, vielleicht rede ich einfach mal ein bisschen mehr über mein Studium, um dich
zu nerven. Aber Perke, dir fällt gar nicht auf, dass wir tatsächlich eigentlich relativ viel auch irgendwo über Jura jetzt schon geredet haben heute, weil vor der Aufnahme haben wir uns ja noch viel über den Bundestag und Politik unterhalten. Und das ist rein zufällig genau das, was ich dieses Semester in Staatsorgerrecht hatte.
Ja, aber ich finde das cooler, so einfach im Redefluss drüber zu reden, wenn ich auch was zu sagen habe, als dass mir hier immer irgendwelche Paragraphen um die Ohren gehauen werden und ich gefragt werde, was sagt der Paragraph, was sagt der Paragraph, wo ich offensichtlich keine Ahnung von sowas
habe. Das ist verständlich. Artikel 1 Grundgesetz?
Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Das habe ich auch. Da bin ich da.
Okay, alles klar, da haben wir es ja wenigstens noch.
Das war's.
433 BGB?
Es reicht, wenn ich.
Okay, Kaufvertrag.
Gut, ja, eben, also. Damit muss ich mich immer rumschlagen. Immer irgendwelche random Paragraphen. Was heißt der? Was besagt der so? Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung.
So, gucken wir auf Kicktipp. Also, wenn wir auf die Gesamtwertung schauen. Fangen wir vielleicht erstmal mit der China-Wertung an. China an sich hat gewonnen, Mark, dann Sergian auf 2 und geteilter Platz 2 tatsächlich, nämlich Forza Ferrari auch noch auf 2. Und dann geht's mit P4 weiter. Gucken wir an die Gesamtwertung. Gesamtwertung führt inzwischen jetzt an Theo das Biest. What a fitting name, würde ich mal sagen, mit 58 Punkten. Dann Mark auf Platz 2 mit 56 und Shelly auf einem geteilten Platz mit MCL N4 WC. Ich vermute mal, das soll McLaren Norris World Championship oder irgendwas heißen. Auf einem geteilten Platz 3. Perke, unsere Position sage ich jetzt einfach mal uns zuliebe nicht.
Besser ist. So, dann gehe ich direkt mal zu F1 Fantasy, wo ich uns auch einfach mal auslassen werde. Und in China hat gewonnen Jona vor Bella und Roms Drifter. Und insgesamt ist führend Bella vor Michael und Emma. Das sind die Top 3 insgesamt.
Sehr schön. Dann haben wir Kicktipp auch abgehakt. Perke, nochmal eine Einsatz-Summary zu China. Und dann würde ich sagen, haben wir es, wa?
Okay, Einsatz. Okay,
ja, da überhaupt eine kleine Challenge.
Ich viel erwartet, ein bisschen bekommen.
Alles klar, sehr schön. Das heißt, Perke kann als zukünftiger Deutschlehrer keine ganzen Sätze bilden.
Nö, brauche ich auch gar nicht. Ich finde, das hat das auf. Ich habe so wenig Worte wie möglich versucht zu benutzen und ich finde, das hat es für mich auf den Punkt getroffen.
Okay, gut, dann werde ich das jetzt auch mal machen und zwar, viel erwartet, wenig bekommen. Ne?
Ey, stabil. Du bist sehr kreativ hier.
Aber unterwegs. Es hat wirklich schon perfekt beschrieben, eigentlich. Es war wirklich irgendwie jetzt so. Oder stark angefangen, stark nachgelassen, kannst du auch sagen eigentlich.
Ja,
das Wochenende hat gut angefangen, die ersten Sessions waren echt spannend, aber dann das Rennen hat irgendwie so ein bisschen einen faden Beigeschmack gelassen von Sachen, die hätten sein können. Aber nun gut, so sei es. Perke, ich freue mich aufs nächste Rennen. Mal gucken, ob mit Lawson oder ohne Lawson oder wie auch immer die Konstellation da sein wird. Wer weiß, vielleicht auch ohne Duan. Den Typen haben wir heute gar nicht angesprochen. Das wird alles, denke ich mal, ein Thema dann in Japan werden, basierend darauf, wie der Mann dann in Japan abliefern wird. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne Restzeit bis Japan. Und dann hören wir uns wieder zur Pre-Weekend-Show für Japan. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.